Generell finden Sie etwa also nun in der Paardiagnostik, bei der Beratung von Ehepaaren, wenn Sie also da nun Selbstbild und Fremdbild der Partner miteinander vergleichen, finden Sie sehr häufig massive Diskrepanzen, die unter Umständen eben auch Ursache der Probleme sind. Die Frau empfindet sich also nun als ausgesprochen nachgiebig und submissiv und der Ehemann findet sie aber nun letztendlich doch irgendwie als bockig und streitsüchtig. Da haben Sie also nun diese Diskrepanzen.
Petra Halder-Sinn, Psychologieprofessorin und Diagnostikexpertin an der Universität Gießen. Nachgiebig oder kämpferisch? Offen oder zurückhaltend? Wie gut kennen wir uns selber? Wie gut können wir uns selber einschätzen? Und wie viel Selbsterkenntnis ist uns möglich? Gnoti Sauton, erkenne dich selbst. Diese Aufforderung begleitet die Menschheit seit Jahrtausenden. Sie stand auf dem Apollo-Tempel in Delphi. Sie stand auf dem Titelblatt der ersten psychologischen Zeitschrift. Die erschien im Jahre 1783 als Journal für Erfahrungsseelenkunde. Bis dahin war es die Aufgabe der Philosophen, der Theologen und der Literaten, über das Wesen des Menschen und seine Stellung in der Welt öffentlich nachzudenken. Und es waren die Literaten und die Künstler, die uns viel gezeigt haben vom Wesen einzelner, individueller Menschen. Oft auch von ihrer eigenen Persönlichkeit. Aber es waren mit Sicherheit auch in früheren Jahrhunderten Familienmitglieder und Freunde, die sich gegenseitig einen Spiegel vorgehalten haben. Die intensiv beteiligt waren an der Last und an der Lust der Selbsterkenntnis. Dann kam die Psychologie und machte die Erforschung des Erlebens und Verhaltens zu einer Wissenschaft. Was heißt das für das Projekt Selbsterkenntnis? Kann die Psychologie uns einen Werkzeugkasten zur optimalen Selbsterkenntnis bereitstellen? Kann sie uns unsere eigenen Grenzen erkennen helfen? Petra Halder-Sinn hat jahrzehntelang an solchen Werkzeugkästen gearbeitet. Am Anfang ihrer wissenschaftlichen Karriere in den frühen 70er Jahren des letzten Jahrhunderts gehörten in diese Werkzeugkästen auf alle Fälle dunkle Klecksbilder, die Tafeln des Rorschach-Tests.
Die Idee war zunächst einmal, dass man also nun mit einer solchen Deutung von Tintenklecksen tatsächlich mehr über den Menschen erfahren würde.
Der Rorschach-Test gehört zu den projektiven Tests. Das heißt, Menschen, die solche Tests machen, sollen damit die Möglichkeit bekommen, ihr Inneres nach außen zu projizieren.
Wenn Sie beispielsweise also nun zu so einem Tintenklecks sagen würden, das ist ein Ungeheuer, das ist ein Blutfleck, oder da ist irgendetwas Fürchterliches passiert, dann würde man vermuten, dass sie also nun irgendwie ein Trauma erlebt haben, eine bestimmte Neurose haben. Das war, wie gesagt, also die Annahme. Im Grunde genommen ist man davon weitgehend wieder abgekommen.
Die Testergebnisse aus Rorschach-Tests haben sich als weitgehend unbrauchbar erwiesen. Sie geben keinesfalls zuverlässig Aufschluss über Persönlichkeit und Befindlichkeiten einer Testperson. Trotzdem gilt der Rorschach-Test bis heute für viele als Inbegriff eines psychologischen Tests. Er passt zu der Vorstellung, Psychologen könnten uns auf undurchschaubare Weise durchschauen. Und, wenn wir das wollen, uns damit auch auf undurchschaubare Weise helfen, uns selber zu durchschauen. Petra Halder-Sinn.
Die Tatsache, was mich eigentlich immer so belastet hat, ist, dass die Psychodiagnostik so angstbesetzt ist von Seiten der Probanden, was sicher mit seine Ursache darin hat, dass generell unter Laienkreisen die Vorstellung besteht, Psychologen durchschauen dich restlos, was ich sehr negativ finde und was im Grunde genommen eben eigentlich wirklich nicht der Fall ist. Und wir haben natürlich lange Zeit so in den 40er, 50er, 60er Jahren mit diesen ganzen projektiven Verfahren dieses falsche Image der psychologischen Diagnostik eigentlich auch mit aufgebaut. Und wir haben zum Teil eben auch relativ lange auch davon gelebt, dass wir das Gefühl hatten, wir sind wirklich Experten und wir haben sozusagen unseren eigenen Status, weil wir mehr erkennen, was per Lichte betrachtet eben nicht der Fall ist.
Viel Selbstkritik. Aber das klingt eher nach einem Anfang als nach dem Ende des Projektes Selbsterkenntnis. Wer bin ich? Wie bin ich? Wir Menschen kommen gar nicht umhin, uns Gedanken über uns selber zu machen, Selbstmodelle zu entwerfen, Vorstellungen von unserer Person mit allen ihren körperlichen und psychischen Eigenschaften. Thomas Metzinger, der an der Universität Mainz Philosophie des Geistes lehrt, geht noch einen Schritt weiter. Er sieht es geradezu als ein Entwicklungsziel, eine Entwicklungsaufgabe für uns, immer bessere Selbstmodelle zu entwerfen und uns selber immer ähnlicher zu werden. Dabei sind solche Selbstmodelle tief verankert in unserer Biologie, in unserer Evolutionsgeschichte. Davon sind heute auch die Psychologen und die Philosophen überzeugt. Professor Thomas Metzinger.
Das menschliche Selbstmodell, das phänomenale Selbstmodell, wie ich es nenne, ist natürlich auch etwas, was eine lange biologische Geschichte hat. Viele Tiere wahrscheinlich, alle warmblütigen Tiere auf dem Planeten haben so etwas. Dafür gibt es auch ganz gute Indizien mittlerweile. Das heißt, die Naturgeschichte des Ich ist eine lange. Nun war das aber, wenn man es jetzt mal nüchtern und ernsthaft betrachtet, eine Waffe, die in einem kognitiven Wettrüsten eingesetzt worden ist, um Gene erfolgreicher zu kopieren. Und das bringt auch einen zweiten Punkt mit sich. Es war gut, ein gutes Selbstmodell zu haben, den eigenen Körper zu kennen, mit wem kann man kämpfen, wie weit kann ich springen, was schaffe ich, was nehme ich mir lieber nicht vor. Es gibt aber auch eine andere Seite. Die Optimierung des Selbstmodells über Millionen von Jahren bedeutet eben nicht automatisch, dass damit auch Selbsterkenntnis einhergeht. Es hätte dann nämlich auch die Möglichkeit gegeben, dass Wesen sehr erfolgreich werden, dadurch, dass sie systematischen Selbsttäuschungen unterliegen, Verdrängungsprozessen, so auf völlig idiotische Ideen kommen, wie dass man mit Mitgliedern des anderen Geschlechts dauerhaft glücklich sein kann oder dass Kinder zu haben automatisch dem Leben einen Sinn verleiht. Sowas muss nicht wahr sein, aber es ist ganz klar, dass es enorm erfolgreich gewesen wäre in einer biologischen Evolution. Deswegen ist auch kein Grund, unseren Gefühlen oder unserem Selbstbewusstsein immer einfach ganz unkritisch zu trauen.
Der nächste Dämpfer also beim Projekt Selbsterkenntnis. Gut möglich, dass wir mit falschen Vorstellungen über uns selbst biologisch sehr erfolgreich sind. Vielleicht sogar erfolgreicher, als wenn wir so ganz explizit Bescheid wüssten über uns selbst. Und entspricht es nicht unserer Alltagserfahrung, dass oft gerade die Menschen sich durchsetzen, die nicht mit einem Übermaß an Selbsterkenntnis begabt sind? Self-Knowledge. Das ist ein Begriff, der in der psychologischen Forschung eine wichtige Rolle spielt. Und vielleicht sollten wir vorsichtiger sein und nicht gleich nach den Wurzeln der Selbsterkenntnis fragen, sondern nach den Wurzeln des Wissens über uns selbst. Dabei spielt die Weisheit des Körpers eine wichtige Rolle. Nicht nur das Gehirn, der ganze Körper bildet die Grundlage für unser Ich-Gefühl. Und der ganze Körper ist ein Gedächtnisspeicher, den wir nutzen können, wenn wir mehr über uns selbst erfahren wollen.
Also ich komme aus einer Richtung, wo wir seit 25 Jahren einen Dialog mit der sogenannten Cognitive Science führen. Und die haben das Konzept des Embodied Memories entwickelt. Und das ist für Psychoanalytiker interessant, weil schon Freud eigentlich gesagt hat, das Gedächtnis oder das Ich ist ursprünglich ein körperliches. Also die für alle Erfahrungen vergessen wir nicht, sondern die sind quasi im Körper niedergeschlagen.
Die Psychologin und Psychoanalytikerin Professor Marianne Leutzinger-Bohleber, Direktorin des Sigmund-Freud-Instituts in Frankfurt. Embodied Memories. Erfahrungen mit der Welt und mit uns schlagen sich im Körper nieder.
Die guten Erfahrungen, die machen uns keine Probleme, da können wir uns weiterentwickeln. Die schwierigen Erfahrungen, die führen dazu, dass wir aufgrund dieser schwierigen Erfahrungen die Gegenwart nicht richtig bewältigen können. Und dazu braucht es dann die Erinnerungen an diese schwierigen Erfahrungen, um ihren Einfluss auf die Gegenwart zu korrigieren. Mit dem Konzept des Embodied Memories kann man das sehr gut erklären. Das ist natürlich so. An diese ganz frühen Erinnerungen, das ist aber auch nicht sonderlich neu, da können wir uns nicht direkt erinnern. Die Erinnerung, die bewusste Erinnerung geht bei den meisten Menschen frühestens bis ins fünfte oder vierte Lebensjahr zurück. Trotzdem, in den analytischen Therapien wissen wir schon lange, dass es gelingt, die Körpersprache des Patienten, die auf seine frühen dramatischen Erfahrungen hinweist, in der therapeutischen Beziehung gemeinsam mit dem Patienten zu entschlüsseln. Also denen eine Sprache zu geben, die zu verstehen.
Teile unbewusster Erinnerungen können so erspürt werden. Das kann helfen, die eigene Lebensgeschichte zu verstehen. Doch auch hier zeigt die Forschung uns gleich wieder die Grenzen der Selbsterkenntnis. Unser autobiografisches Gedächtnis, unser Gedächtnis für die eigene Lebensgeschichte, ist eine fragile Angelegenheit. Oder vielleicht sollte man es besser so sagen: Offensichtlich ist es nicht seine vornehmste Aufgabe, Erinnerungen unverändert und unverbrüchlich über Jahrzehnte zugänglich zu halten. Mit dem Erinnern an Lebensereignisse, mit dem Nacherleben und Nacherzählen verändern sich die Erinnerungen selbst. Den biologischen Mechanismus, der dahinter steht, erforscht der amerikanische Neurowissenschaftler und Psychologe Joseph Ledoux.
So what we now know is that
zumindest für Erinnerungen, die mit Furcht zu tun haben, wissen wir jetzt, es gibt einen Rekonsolidierungsprozess. Jedes Mal, wenn Sie sich an etwas zurückerinnern, müssen Sie diese Erinnerung anschließend wieder neu abspeichern, damit sie weiter zugänglich bleibt. Das Überraschende ist, dass die alte Erinnerung dann anscheinend nicht mehr abrufbar ist. Und das ist etwas, das wir einfach nicht begreifen. Wir und andere Arbeitsgruppen forschen sehr intensiv daran, aber wir haben leider noch keine Erklärung dafür im Moment.
Diese verblüffenden Ergebnisse stammen nicht aus Versuchen mit Menschen, sondern mit Ratten. Aber es spricht viel dafür, dass auch wir Menschen die Kopie der Kopie einer Erinnerung betrachten, wenn wir uns zum wiederholten Male eine Szene aus unserem Leben ins Gedächtnis rufen. Zwar erweitert es unser Wissen von uns selber, unser Self-Knowledge, wenn wir uns oder anderen unsere Lebensgeschichte erzählen. Aber wir erzählen sie jedes Mal ein klein bisschen anders. Die eigene Lebensgeschichte erzählen. Das heißt auch Ordnung schaffen im Unübersichtlichen, Unbegreifliches einordnen und damit zähmen. Ordnung schaffen im Seelenleben, im Geflecht aus bewussten und unbewussten Erinnerungen, Gedanken, Intentionen, Wünschen. Das versuchen auch viele psychologische Theorien. C.G. Jung, der einstige Weggefährte von Sigmund Freud, hat in seiner analytischen Psychologie das Konzept des Schattens entwickelt. Schatten sind die Anteile unserer Persönlichkeit, die wir eben nicht so leicht selber erkennen können, die wir nicht wahrhaben und erst recht nicht zeigen wollen.
Also, dass zum Beispiel jemand sich ungeheuer friedliebend gibt und die ganzen aggressiven Seiten, destruktiven Seiten dann eben irgendwie verdrängt und es kommt eben dann doch hoch.
Sagt Professor Verena Kast. Sie ist Dozentin und Lehranalytikerin am C.G. Jung-Institut in Zürich.
Und das Problem mit dem Schatten ist ja, dass wir ihn auf die anderen projizieren. Also wir sehen ihn dann nicht bei uns selber, sondern wir sehen ihn bei den anderen. Das ist ja manchmal, das kann jeder Mensch sehen, man ist am Morgen sehr missgelaunt und sagt zu den anderen, habt ihr eine Schweinelaune heute Morgen? Und dabei ist man es selber. Und dann ist natürlich, gibt es weitere Aspekte des Schattens. Wir sind uns ja selber auch immer fremd. Also wir haben immer Seiten an uns selber, die uns noch fremd sind. Und wenn wir diese Seiten natürlich nicht auf die Fremden projizieren und dort geißeln, dann können wir uns entwickeln. Weil was uns fremd ist, kann uns ja anverwandt werden, kann entwickelt werden.
Wenn wir den eigenen Schatten wahrnehmen lernen, dann kann das auch eine Energiequelle sein. Dann können wir uns neue Möglichkeiten eröffnen, sagt Verena Kast. Und wir nehmen unsere Mitmenschen weniger verzerrt wahr. Den eigenen Schatten erforschen. Das geht leichter mit Hilfe der anderen.
Also meistens wissen es ja unsere Mitmenschen besser, wo wir unseren Schatten haben, als wir selber. Aber wenn wir etwas selbstkritisch sind, dann wissen wir schon, wo wir unsere Schmuddelecken haben, wo wir unsere Gemeinheiten haben.
Das Selbstbild soll natürlich immer ein bisschen geschönt sein. Es fällt unheimlich schwer, negative Punkte bei sich selbst wahrzunehmen und zu akzeptieren. Die Tendenz, sich selbst also nun positiv verzerrt wahrzunehmen, die ist natürlich extrem weit verbreitet.
Die geschönten Schmuddelecken. Wie viel Selbsterkenntnis ist möglich? Verena Kasts Gießener Kollegin Petra Haldersinn klingt da eher pessimistisch. Vielleicht, weil so viele Studien immer wieder krasse Unterschiede zeigen zwischen Selbstbild und Fremdbild. Unterschiede dazwischen, wie wir uns selbst sehen und wie uns andere wahrnehmen. Erstaunlich viele Menschen halten sich für überdurchschnittlich altruistisch, überdurchschnittlich klug, überdurchschnittlich gesundheitsbewusst. Aber ist es manchmal nicht auch umgekehrt? Zeichnen nicht auch viele Menschen ein Bild von sich, das viel zu negative Facetten hat? Petra Haldersinn.
Ja, wenn Sie depressive Symptome haben, nicht? Also wenn Sie eine Depression haben, dann finden Sie natürlich das Entgegengesetzte. Aber wenn Sie jetzt also nun von ganz normalen Probanden ausgehen, da besteht die Tendenz einfach nun, sich selbst, wie gesagt, positiver wahrzunehmen, weniger Probleme zu sehen. Was nicht bedeutet, dass Sie selbst sich was vormachen. Sie sehen das im Grunde genommen eigentlich gar nicht.
Sich sich selbst richtig wahrnehmen und einschätzen können. Gut möglich, dass dafür die gleichen Fähigkeiten nötig sind, die wir brauchen, um die Gefühle und Intentionen anderer Menschen zu erkennen. Denn wir nehmen uns selbst sozusagen immer auch ein Stück weit von außen wahr und beurteilen uns nach äußerlich beobachtbarem Verhalten. Zahllose Experimente legen diesen Schluss nahe. Nur ein Beispiel.
Versuchspersonen hören über Kopfhörer einen Text und sollen dabei mit dem Kopf nicken oder den Kopf schütteln, angeblich um die Kopfhörer zu testen. Danach glaubten Versuchspersonen, die mit dem Kopf genickt hatten, eher an das, was sie gehört hatten, als die Versuchspersonen, die den Kopf schütteln sollten.
Eine mögliche Interpretation dieses Experimentes: Ich beobachte und interpretiere mein Kopfnicken und komme zu dem Schluss, ich nicke mit dem Kopf, also empfinde ich Zustimmung. Um Befindlichkeiten bei anderen Menschen beurteilen zu können, brauchen wir Einfühlungsvermögen, Empathiefähigkeit. Über die biologische Basis der Empathie wird zurzeit viel geforscht und dabei zeigt sich,
wir lernen, dass auch sowas wie Empathiefähigkeit, die Fähigkeit, die Perspektive von anderen Menschen zu übernehmen, eine Varianz hat. Das heißt, dass nicht alle Leute in der Gesellschaft diese Eigenschaften in gleich starkem Maß haben, genau wie Körpergröße oder Augenfarbe. Gibt es da eine statistische Verteilung?
Sagt Thomas Metzinger, der Mainzer Philosoph und Neuroethiker. Gut möglich, dass die Fähigkeit zur Selbstwahrnehmung und die Fähigkeit zur Empathie auf gemeinsamen Mechanismen beruhen. Gut möglich, dass Menschen von ihrer biologischen Ausstattung her dazu unterschiedlich gut begabt sind. Und vielleicht gibt es tatsächlich einige wenige Menschen, die nicht nur nicht einsehen wollen, dass ein Konflikt etwas mit ihnen selbst zu tun hat, sondern die es schlicht nicht können. Die Fähigkeit zur Selbstwahrnehmung und Selbsterkenntnis hat eine biologische und eine kulturelle Grundlage. Was uns wichtig erscheint an uns, was wir beachten und im Gedächtnis behalten, hängt ab von der Kultur, in der wir leben.
Little Jake, I'd like to write a story about you. Could you tell me what I should include in the story? The little Jake would tell us, "Oh, my name is Jake. I'm a little boy, and I'm a very smart boy. I'm very happy, for example."
Professor Chi Wang von der Cornell University hat mit ihrer Arbeitsgruppe untersucht, wie sich amerikanische Kinder beschreiben und wie sich chinesische Kinder schildern. Die kleinen Amerikanerinnen und Amerikaner konzentrieren sich auf ihre individuellen Eigenschaften und Qualitäten. Ich bin ein kleiner Junge, ich bin pfiffig, ich bin vergnügt. Ganz anders die kleinen Chinesen. Sie konzentrieren sich auf die Beziehungen, in die sie eingebunden sind, auf Familie und Freunde.
I have good friends whose name is Jane and I love my mom very much, for example.
Diese verschiedenen Schwerpunktsetzungen spiegeln die unterschiedlichen kulturellen Werte wider, sagt Chi Wang. Und die beeinflussen auch, was Kinder und Erwachsene in ihrem autobiografischen Gedächtnis aufbewahren.
For example, a person with a self-knowledge,
jemand mit einem Selbstbild, das sich auf die eigenen Eigenschaften und Qualitäten konzentriert, behält, auch wenn es um Erfahrungen aus der Vergangenheit geht, seine eigenen Rollen, seine Handlungen und Gefühle am besten im Gedächtnis.
Chinesische Kinder dagegen haben das Beziehungsgefüge im Blick. Dieses unterschiedliche Selbstbild wird den Kleinen, sagt Chi Wang, von Geburt an vermittelt.
Wenn europäisch-amerikanische Mütter Erinnerungen mit ihren Kindern teilen, dann betonen sie die Rolle der Kinder dabei, ihre Eigenarten, Veranlagungen und Gefühle, was sie damals gemacht haben, was sie damals gefühlt haben. Das Kind ist der zentrale Charakter der Geschichte. Solche Geschichten verstärken die Zentrierung auf Individualität und Autonomie. Wenn chinesische Mütter mit ihren Kindern über Vergangenes sprechen, dann betonen sie soziale Rollen, Erwartungen an das Verhalten, die wichtigen Beziehungen des Kindes. Damit betonen und fördern sie ein Selbstkonzept, das sich aus den Beziehungen zu anderen heraus versteht.
Persönlichkeitstests, Stiltests, Intelligenztests. Wir klicken sie an im Internet, wir füllen sie aus in den Magazinen und Zeitschriften und wir ahnen dabei vielleicht schon, ein taugliches Instrument zu mehr Selbsterkenntnis sind sie nicht. Aber wie ist das mit den seriösen Tests, mit den wissenschaftlich konstruierten Persönlichkeitsfragebogen zum Beispiel? Haben die heute mehr zu bieten als die Klecksbilder des Rorschach-Tests? Auch da warnt die Gießener Psychologieprofessorin Petra Haldersinn vor zu hohen Erwartungen.
Ja, das Problem ist, dass also nun Tests in dieser Hinsicht meistens überschätzt werden. Das ist zum einen so, dass also sehr viele Laien und sehr viele Probanden Angst haben vor Tests und das Gefühl haben, hier wird also nun tatsächlich ihr Innerstes nach außen gekehrt, was faktisch aber eigentlich nicht der Fall ist. Die können sicher Erkenntnisse bringen, aber wie gesagt, es ist nicht diese völlige Verblüffung und diese Erkenntnis, dass etwas, was ich vorher überhaupt nicht geahnt habe, dass ich solche Erkenntnisse finde.
Wissenschaftliche Tests sind standardisiert. Sie sind genormt und die Ergebnisse können mir deshalb immerhin etwas darüber sagen, wo ich im Vergleich zu anderen stehe. Bin ich im Vergleich zu den anderen Frauen meiner Altersgruppe überdurchschnittlich schüchtern, unterdurchschnittlich labil?
Ja, unter Umständen einfach, dass ich vielleicht feststelle, ich bin im Vergleich zu anderen Leuten etwas gewissenhafter, aber das überrascht mich nicht weiter, sondern ich habe mich immer für gewissenhaft gehalten, aber nun nehme ich einen psychologischen Test und stelle fest, ich falle im Vergleich zu anderen Leuten hinsichtlich meiner Gewissenhaftigkeit auf. Das könnte eine neue Erkenntnis sein. Ist aber nicht ganz verblüffend.
Wer wirklich mehr über sich erfahren will, dem empfiehlt die Diagnostikexpertin Petra Halder etwas scheinbar ganz Altmodisches, das Gespräch.
Denn es reicht mit Sicherheit nicht aus, dass man einfach nur einen Fragebogen ausfüllt, dann bekommt man das Ergebnis, wie es unter Umständen dann bei den Online-Verfahren der Fall ist, und dann wird man mit diesem Ergebnis allein gelassen. Sondern es ist schon wichtig, dann also nun diese Ergebnisse auch mit jemandem besprechen zu können.
Dieser Gedanke zieht sich durch viele Studien zum Thema Self-Knowledge und Selbsterkenntnis. Wer wirklich mehr über sich selbst in Erfahrung bringen will, der muss mit anderen reden. Manchmal ist es einfacher, das Verhalten anderer Menschen zu beobachten und vorherzusagen als das eigene, sagt Professor Simine Vazir, die an der Washington University in St. Louis forscht. Irgendetwas blockiert uns, meint sie, sodass wir manchmal keine akkuraten Informationen über uns selbst bekommen. Simine Vazir hat gerade zusammen mit Kollegen eine Studie veröffentlicht, in der es darum ging, banales alltägliches Verhalten zu erfassen und vorherzusagen. Also, wie oft bin ich mit anderen zusammen? Lache ich viel? Schaue ich viel fern? Das überraschende Ergebnis: Alles in allem können Freunde und Familie unser tägliches Verhalten mit gleicher Sicherheit voraussagen wie wir selbst. Manche Verhaltensweisen können sie sogar besser voraussagen. Wir sehen das Fazit: Wir sind keinesfalls immer die besten Experten für uns selbst.
Das überraschendste Ergebnis war dieser allgemeine Befund, dass man selber nicht besser ist als die Freunde und die Familie. Das stellt die Ansicht in Frage, dass wir einen privilegierten Zugang zu uns selber haben, zu unserer Persönlichkeit, zu unserem Verhalten. Und viele Leute gehen davon aus, dass wir enorm im Vorteil sind, dass wir uns selber besser kennen als irgendjemand sonst auf der Welt. Das aber scheint nicht der Fall zu sein.
Vielleicht interpretiert Simine Vazir die Ergebnisse ihrer Studie da ein bisschen weit. Aber sie steht mit ihrer Ansicht nicht allein. Vielleicht kennen wir uns selbst tatsächlich nicht viel besser, als wir andere Menschen kennen und als andere Menschen uns kennen. Und mit Sicherheit haben wir keinen Zugang zu dem komplexen Geflecht aus Motiven und Gründen, das hinter unserem eigenen Verhalten steht. Vieles ist uns nicht bewusst und muss auch unbewusst bleiben, sonst wären wir nicht handlungs- und entscheidungsfähig. Aber vielleicht gibt es ja auch noch eine andere Art von Wissen über uns selbst, das wir gerne unterschätzen. Ein intuitives Wissen, das wir körperlich spüren. Und wir unterschätzen oft auch die Möglichkeiten, uns bewusst und explizit selbst zu erkunden. Als das beste Instrument für Selbsterkenntnis erweist sich dabei immer wieder aufs Neue das Gespräch, der Spiegel der anderen. Manchmal gehört allerdings Mut dazu, hineinzuschauen. Wenn wir diesen Mut haben, wie weit können wir dann kommen? Die Schweizer Psychologin und Psychotherapeutin Verena Kast.
Das ist doch das Spannende dran. Ich glaube, ich weiß nicht, wie viel Selbsterkenntnis wir haben, aber ich weiß, es genügt, bis man stirbt, dass man immer wieder neue Seiten an sich selber kennenlernt und auch immer wieder so ein bisschen erstaunt ist, dass man das eigentlich auch ist. Infolgedessen ist natürlich dieses Wissen, es kommt immer wieder irgendetwas Neues in einem hoch, finde ich wunderbar.